Ihr Lieben, ich freue mich. Und während unsere Ranger jetzt auf der Lindenwiese vor Ort einen Gottesdienst gestalten, haben wir jetzt miteinander die Möglichkeit, auch einen Gottesdienst zu feiern. Wir sind in einer Predigtserie, Gottesdienstserie, wo wir uns mit unseren Werten auseinandersetzen, warum es sich heute zu leben lohnt. Und an diesem Sonntag heute sind wir zwischen dem radikalen Füreinander, mein Kollege Thomas hat letzten Sonntag darüber gepredigt, und der Zukunftskraft. Das wird die Predigt von nächsten Sonntag sein. Und genau da hinein versuche ich jetzt auch diesen Impuls, diese Predigt zu platzieren. Also es ist wie eine Ergänzung zu dem, was wir bisher über Werte gehört haben und auch noch hören werden. Zunächst aber habe ich eine kleine Episode dabei. Vor 4 Wochen habe ich etwas in der Zeitung gelesen, das mich zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar folgendes war zu lesen in der Zeitung. Da war ein Mann im Februar, ein Deutscher war in Tschechien im Urlaub beim Skifahren in diesem Februar. Und nachts im Hotel hat die Polizei, die tschechische Polizei, dann an die Tür geklopft und sie haben ihn aus dem Hotelzimmer rausgezogen, haben ihn festgenommen und eingesperrt. Und dann kam raus, der Grund für die Verhaftung war, dass er vor über 40 Jahren die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, heimlich verlassen hat, illegalerweise verlassen hat. Also er hat Republikflucht begangen. Jetzt gibt es die DDR schon lange nicht mehr. Es gibt diesen Strafbestand schon lange nicht mehr. Und trotzdem ist die tschechische Polizei noch irgendwie auf der Jagd nach solchen Menschen, die Dinge getan haben, die überhaupt schon lange gar nicht mehr relevant sind. Ich fand es zum Schmunzeln für die betreffende Person, war es vermutlich gar nicht so witzig. Für mich ist das Ereignis oder das, was die tschechische Polizei sich hier geleistet hat, ein bisschen ein Bild für die Kirche, wie sie sich manchmal verhält oder wie sie in Gefahr steht, sich zu verhalten. Nämlich Dinge, die sich ereignet haben, zu ignorieren, wenn eine große Freiheit gekommen ist, das zu ignorieren und wieder zurück zur alten Vergangenheit zu gehen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht sind wie die tschechische Polizei und Menschen für Dinge in Haftung nehmen, die schon lange durch sind, die schon lange nicht mehr relevant sind, die schon lange keine Bedeutung mehr haben. Ihr werdet nachher hören, was das mit meiner Botschaft, mit dem Thema von heute zu tun hat. Zunächst mal beginnen wir damit mit einer Story, die sich in der Bibel ereignet hat. Lukas, Dr. Med Lukas hat die aufgeschrieben, Apostelgeschichte 10, wie Gott zwei Männer zusammenbringt, die so weit, mindestens so weit voneinander getrennt sind wie du und ich jetzt. Also, die sind in der biblischen Geschichte, sind sie vielleicht 50 Kilometer voneinander getrennt. Ich weiß nicht, wo du jetzt dich genau befindest, aber wir sind natürlich jetzt physisch voneinander getrennt. Vielleicht 10, 15, 100 oder 1000 Kilometer. Eine unüberbrückbare Distanz, außer über Technik ist es jetzt möglich, eine Verbindung zu schaffen. Zu biblischen Zeiten war das unmöglich. Da waren Menschen, die sich nicht kannten und 50 Kilometer voneinander entfernt waren, die hatten keine Chance, sich zu begegnen. Die konnten nicht miteinander telefonieren, die konnten nichts übereinander herausfinden. Außer Gott selbst greift ein. Und genau das passiert. Der erste Mann von unseren zwei Männern, ich habe ihn hier dabei, von dem könnte man sagen, ist so etwas wie ein Gläubiger zweiter Klasse. Vielleicht geht es dir sogar so, dass du dich als Teil der Online-Kirche manchmal ein bisschen so fühlst, gell? So ein bisschen als Gläubiger zweiter Klasse. Ich gehöre nicht ganz dazu, bin so ein bisschen am Rande, bin nicht Teil der Liwi-Familie, bin nicht voll in dieser ganzen Soße und Suppe drin, bin einfach zu weit weg. Ich hoffe nicht, dass es dir so geht, aber möglicherweise kannst du an der Stelle andocken. Unser Gläubiger zweiter Klasse heißt Cornelius. Er ist ein römischer Hauptmann, der mitten im jüdischen Gebiet lebt. Er ist Leiter von einer Eliteeinheit im italienischen Regiment. GSG 9 wäre das vielleicht. 100 Mann hat er unter sich. Ich stelle mir vor, 3 Hubschrauber, 5 Panzer, paar Geschütze, so. Also er hat schon was zu melden. Der Mann ist Gott zugetan und hält sich an die Synagoge, also an die Juden. Er betet wie die Juden. Und was er vor allem auch tut, er ist großzügig, gell? Er gibt für die Armen. Aber eben, er gehört nicht dazu. Er ist kein Jude, er ist nicht beschnitten und bleibt deshalb immer auf Distanz, ist immer in Distanz zu dieser Synagoge. Das ist der eine Mann. Der andere, 50 Kilometer weit davon entfernt hier, unser Cornelius, der befindet sich in Caesarea, am Mittelmeer ist das. Der andere ist in Joppe, das ist das heutige Tel Aviv, auch am Mittelmeer, 50 Kilometer ungefähr weiter südlich. Der ist wahrscheinlich den meisten bekannt, das ist Petrus, der Apostel. Simon, aus dem Simon, dem Fischer, wurde der Apostel. Jesus sagt zu ihm in Matthäus, der hat es aufgeschrieben, Kapitel 16, du bist der Fels, auf den ich die Gemeinde stelle. Und ihr habt hier die Schlüssel, dir gebe ich den Schlüssel für das Himmelreich, gell? Sagt Jesus zu Petrus. Also du schließt auf, wem du die Gemeinde aufschließt, die Kirche, das Himmelreich, wenn du hereinlässt, den lasse ich auch herein, wem du zumachst, den lasse ich nicht herein. Boah. Enorm. Er hat die Schlüssel. Und diese beiden Männer werden durch Gott zusammengebracht. Petrus, der ist in Joppe in Tel Aviv. Er ist beim Beten und genauso der andere Mann. Die sind durchs Gebet verbunden, könnte man sagen. Cornelius befindet sich in seinem Haus und da erscheint ihm ein Engel. Und dieser Engel sagt, Gott sieht, was du getan hast und was du an Gutem tust und er will dich belohnen. Ja? Er will dich belohnen. Schicke einen Boten zu diesem Mann, der da Petrus heißt und lass den Petrus zu dir kommen. Also er fordert ihn auf, hol den Petrus zu dir. Und Cornelius traut diesem Engel. Es ist sowieso schon wild, dass ein Engel, Maria erscheint ein Engel, Josef träumt vom Engel, aber dieser römische Hauptmann, dieser Christ zweiter oder dieser gläubige zweite Klasse, so muss man richtigerweise sagen, der wird hier mit einem Engel, mit einer Engelsbegegnung belohnt. Und dann ist dann auch noch Soldat, der ist da, also da ist vieles schwierig, aber Gott hat da gar kein Problem damit. Und so schickt der Cornelius, der diesem Engel traut, so Boten los, die sich auf den Weg machen zu Petrus. Petrus hat währenddessen eine Vision. Petrus lebt zu diesem Zeitpunkt noch, wie ein Jude lebt. Er ist ein messianischer Jude, würden wir heute sagen. Er geht Jesus hinterher, ist komplett Jesus committed, aber er hält sich auch noch an die Gesetze, an die man sich als Jude hält. Er hält sich von unreinen Speisen fern, also er isst nichts, was irgendwie Haram wäre und hält sich an den Sabbat, hält sich an alle jüdischen Gesetze, bis zu diesem Tag, an dem die Boten sind schon unterwegs von Cornelius, er eine Vision hat und Gott ihn auffordert, Unreines zu essen, schlachte und iss. Gott fordert Petrus auf, Dinge zu essen, die man als Jude normalerweise nicht isst. Und Petrus sagt, nein, das mache ich gar nicht, auf keinen Fall, kommt gar nicht in Frage. Und Gott sagt, was ich für rein erklärt habe, sollst du nicht für unrein erklären. Schlachte und iss. Dreimal fordert Gott Petrus auf, unreine Tiere zu essen. Dreimal hat Petrus Jesus verraten. Dreimal fragt Jesus den Petrus, liebst du mich? Dreimal fordert er ihn auf, unreine Tiere zu schlachten und zu essen. Für den Juden Petrus eine riesige Herausforderung und eine enorme Leistung, sich überhaupt darauf einzulassen und Gott zuzutrauen, dass er ihn auffordern könnte, so weit über seinen Tellerrand hinauszuspringen. Naja, jetzt kommen die Boten an bei Petrus und berichten von dem Cornelius und von dem Engel und dem Traum. Und Petrus, der schon ganz verwirrt ist von dieser Vision, lässt sich drauf ein. Und so kommt es dazu, dass sich diese beiden Männer begegnen. Also Cornelius schickt die Boten und die holen den Petrus und gemeinsam gehen sie wieder zurück in das Haus des römischen Hauptmanns. Und dort begegnen sie sich und Folgendes passiert. Hier ist jetzt unser Bibeltext. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Der römische Soldat kniet vor dem Apostel. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nur ein Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen, ihr wisst, dass ein Jude nicht bei einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Warum darf ein Jude nicht zu einem Nichtjuden ins Haus? Na, er könnte sich verunreinigen. Gell? Er könnte in Konflikt mit seinem Glauben kommen, er könnte Dinge tun, die Gott im Alten Testament gesagt hat, die man eben nicht tun darf, nicht essen darf oder nicht berühren darf. Deshalb war es eigentlich für Petrus nicht erlaubt, in dieses Haus des Cornelius zu gehen. Aber Petrus erkennt, genau das ist es, was es jetzt dran ist. Aber mir hat Gott gezeigt, erkennt Petrus als Erster, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Es geht hier nicht nur ums Essen, rein und unrein Essen, sondern es gibt keinen Mensch, den ich als unrein oder unberührbar betrachten soll. Und hier geht was auf, hier geht ein Knoten auf in der Weltgeschichte. Nämlich es zeigt sich, dass der Glaube an Gott keine Stammesreligion ist und dass wir hier auch keinen Stammesgott haben. Gott hat seine Menschen überall und er sieht den Glauben des Cornelius, er sieht diesen für uns vielleicht oder für Juden damals Gläubigen zweiter Klasse und er nimmt ihn genauso an wie den Petrus. Es gibt keinen Unterschied mehr, es gibt keine Gläubigen zweiter Klasse mehr. Und das finde ich ganz enorm, das durchzudenken. Oft haben wir ja das Gefühl, naja, wenn ein Mensch Christ wird, dann muss er so werden wie ich. Er muss dieselbe Kultur haben, dieselben Wertvorstellungen. Er muss zu unserem Stamm gehören, zum Stamm der Täufer oder wenn man es weiter sieht, zum evangelikalen Stamm. Gell? Er muss so in etwa so reden, so aussehen, sich so benehmen und so denken wie du und ich. Dann ist es ein guter Christ. Und hier merken wir, nein, Gott nimmt alle Arten von Menschen an, aus allen Kulturen, mit allen möglichen Hintergründen. Und die müssen nicht erst Livianer werden oder sonst irgendwie Teil einer bestimmten Biotops werden, um zu Gott zu kommen. Und das ist wirklich enorm. Das ist ein Durchbruch in der Geschichte. Das heißt, es gibt keine Gläubigen zweiter Klasse mehr. Das gibt's gar nicht mehr. Und es gilt auch für dich, wenn du das Gefühl hast, nur weil ich online hier irgendwo sitze und nicht physisch teilnehmen kann, bin ich ein Gläubiger zweiter Klasse, das gibt's nicht mehr. Es gibt keine Gläubigen zweiter Klasse mehr. Und das finde ich für die Kirche eine ganz gewaltige und enorme Ressource. Das ermöglicht uns, dass wir prophetisch Gemeinde leben. Und da sind wir schon ein bisschen im Voraus, im Vorschau auf den Gottesdienst nächsten Sonntag. Denn eines kann unsere Gesellschaft nicht. Wirklich Gleichheit leben. Wir erleben ja gerade rings um uns her, dass das Stammesdenken zurückkehrt. Gell? America first. Gell? Wir sind, dieser Stamm ist der wichtigste. Jedes Land definiert sich als der entscheidende Volksstamm. Das ist das Entscheidende. Wir sprechen in der Politik von einer Brandmauer, was nichts anderes heißt, wie Brandmauer bedeutet unrein, unrein, unrein. Mit den Menschen darf nicht reden, die darf man nicht berühren. Gell? Wir haben Polarisationen, wo man hinschaut, also so nennt man das in der Soziologie, dass Menschen sich trennen und aufteilen. Und jetzt haben wir gerade erkannt und gelernt, dass es keine Gläubigen zweiter Klasse gibt, dass es bei Gott keine Menschen zweiter Klasse gibt, dass die Gemeinde hat eine Ressource, die Welt so nicht hat und so nicht kennt. Nämlich, dass wir die Gelegenheit haben, die Möglichkeit haben, wahre Gleichheit miteinander zu leben. Und es begeistert mich und es motiviert mich, da möchte ich mich einbringen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Menschen, der verhaftet wurde in Tschechien. Das war ein Rückfall in alte Zeiten. Die haben einen Mann verhaftet, weil er eingesperrt war und weil er das Gefängnis verlassen hat. Ein Rückfall in die Zeit vor der Freiheit. Lasst uns nicht wieder zurückfallen in die Zeit vor Petrus, wo es rein und unreine Menschen gab, wo es rein oder unreines Essen gab. Lasst uns nicht wieder zurückfallen in Stammesdenken und Stammesreligion, sondern lasst uns wirklich so miteinander leben, dass es keine Gläubigen zweiter Klasse gibt. Weder hier vor Ort noch online, in der Kirche, noch sonst wo irgendwie draußen, sondern lasst uns wirklich, so gut es eben geht, eine Gemeinschaft sein, weil Gott alle gleichermaßen annimmt. Egal welche Partei sie wählen, egal welche Sprache sie sprechen, egal welches Geschlecht sie haben und auch welche Kultur sie kommen. Das heißt nicht, dass man sich diskutiert, sich nicht reibt, sich nicht austauscht. Aber wir haben die Möglichkeit, die Chance, gell, wahrhaft Gleichheit zu leben in unserer Gemeinde. Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Wir müssen keine Angst haben vor Menschen. Wir müssen uns nicht fürchten, uns irgendwie anzustecken oder irgendwie geistlich unrein zu werden. Das wäre wirklich genial, wenn uns das gelingen würde und wir könnten der Welt wirklich was schenken. Ich habe ein Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg von einem Pfarrer, der mich sehr bewegt. André Trocmé heißt der, hugenottischer Pfarrer in Frankreich, dem der Juden versteckt hat. 5000 Juden hat er in seinem Dorf versteckt. Die haben die Kinder eingeschult und haben die vor den Nazis gerettet. Weil die Nazis haben die Juden für unrein erklärt und haben gesagt, die Juden sind die, mit denen darf man nicht reden, die darf man nicht berühren, die müssen weg. Und der Pfarrer hat gesagt, als man ihn verhaftet hat, er hat gesagt, wir wissen nicht, was Juden sind. Wir kennen nur Menschen. Gell? Es gibt keine Menschen zweiter Klasse, es gibt keine Gläubigen zweiter Klasse. Wir kennen nur Menschen. Ich habe jetzt hier ein Thema angerissen, das ist viel zu groß, als dass man das jetzt in 15 oder 20 Minuten besprechen könnte. Aber das ist die Richtung, das ist die Verheißung, das ist die Idee von Gemeinde, wo die Gemeinde in Vorschatten wird von der Welt, die einmal kommen wird. In der Welt gibt es eben auch keine Gläubigen und keine Menschen zweiter Klasse mehr, weil alle, allesamt, aus allen Zeiten, aus allen Völkern, aus allen Rassen, aus allen Geschlechtern einmal bei Gott sein werden. Und wir beginnen heute in der Gemeinde, das zu leben. Und ich lade uns ein, und da könnte so eine Cornelius-Übung eine ganz feine Übung zu sein, mal zu überlegen, wenn wir an Menschen denken, wo habe ich den Eindruck, hier gibt es einen Mensch, der ist eigentlich nur Gläubiger zweiter Klasse oder ein Mensch zweiter Klasse. Natürlich würden wir das, wenn wir jetzt hier vor Ort wären, nie so aussprechen. Gell? Das wäre ja unerhört. Aber tief drin in unserem Herzen vielleicht so denken. Gell? Menschen, die ich vielleicht meide, Menschen oder Christen, über die ich schlecht rede, über die ich mich lustig mache, über die ich schlecht denke, wo ich spüre, dass ich schadenfreudig bin oder dass ich wie ein gebrochenes Verhältnis zu diesen Menschen habe, wo ich wie innerlich dieselbe Haltung habe, wie die Juden zu Cornelius hatte, ja, das ist ein guter Mann, aber der ist unrein, der darf nicht wirklich dazugehören. Überleg mal, ob es da jemand gibt, ob du dich ertappt fühlst bei diesem Gedanken. Und dann ist meine Einladung, dass du jetzt für diesen Menschen betest und ihn segnest. Es gibt keine unreinen Menschen mehr. Gott hat alle Menschen gut geschaffen und er nimmt alle an, er nimmt alle Menschen an, die sich ihm zuwenden. Lasst uns nicht sein, wie die tschechische Polizei die Menschen in Haftung nimmt für Dinge, die schon lange keine Bedeutung mehr haben. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir, dass du nicht trennst zwischen rein und unrein und dass du nicht Christen erster und zweiter Klasse hast, sondern dass du eine Gemeinde hast, online und vor Ort, dass es uns nicht trennt, sondern dass wir verbunden sind, eine Gemeinde sind, eine Kirche und ein Volk. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, da wo wir Menschen vielleicht innerlich herabwerten, unser Gefühl haben, die gehören nicht richtig dazu, die sind nicht richtig, dass wir in deine Haltung und in deine Liebe hineinkommen und diese Menschen segnen mit unseren Herzen und mit unseren Taten.